Im Stadtgespräch geht es heute um die Zukunft des Thüringer Waldes. Ingolf Proft ist Diplom-Forstwirt am Forstlichen Forschungs- und Kompetenzzentrum Gotha. Er wird zu den Augustiner-Gesprächen am 9. September hier in Erfurt einen Impulsvortrag halten. Wir konnten mit ihm vorher das folgende Telefongespräch führen.
Thüringer Waldes, Nutzungskonkurrenz und Klimawandel ist der Untertitel. Und da sind Sie ja mit einem Hauptinput vertreten. Herr Proft, ich würde gerne erstmal zwei, drei Sätze vielleicht, dass Sie zu Ihrer Person sagen, wer Sie sind, was das Forstliche Forschungskompetenzzentrum in Gotha so macht, um dann auf die Frage, wie steht es denn eigentlich gerade um den Thüringer Wald zu kommen? Das erstmal als Einstieg für die Hörerinnen und Hörer. Also wer sind Sie, was sind Ihre Aufgaben und was macht die Forstliche Forschungsanstalt?
Ja, schönen guten Tag. Ja, mein Name ist Ingolf Proft. Ich bin seit mittlerweile fast 20 Jahren im Forstlichen Forschungs- und Kompetenzzentrum tätig. Hier in erster Linie zuständig für die Fragen der forstlichen Forschung. Das umfasst neben den waldbaulichen Fragestellungen, welche Baumarten, welche Bewirtschaftungskonzepte, auch Fragestellungen zum Waldnaturschutz oder auch Fragestellungen rund um Genetik, genetische Anpassung und natürlich alles, was mit dem Thema Klimawandel verbunden ist. Und das Forstliche Forschungs- und Kompetenzzentrum ist quasi eine Stabsstelle von Thüring Forst. Thüring Forst ist ja mit Thüring Forst sind wir quasi in der Verantwortung für den Landeswald im Freistaat Thüringen. Und das Forstliche Forschungs- und Kompetenzzentrum ist eben so die wissenschaftliche Einrichtung, die versucht eben auf Grundlage von Forschungsergebnissen, von eigenen Untersuchungen in den Wäldern eben die Bewirtschaftung auch zukunftsorientiert und sicher weiterzuentwickeln. Wir sind 100 Leute hier ungefähr im Haus, wo natürlich auch ein großer Anteil dann noch im Service- und Dienstleistungsbereich für Thüring Forst tätig ist.
Unter der Überschrift Die Zukunft des Thüringer Waldes, Nutzungskonkurrenz und Klimawandel sieht man ja daran schon, das passt, wenn Sie auch das Themenfeld ja Klimawandel oder auch die unterschiedlichen Nutzungen bis hin zu Tourismus und der Forstwirtschaft, auch im Sinne der Holzwirtschaft, da auf uns zukommen. Nicht ohne Grund mit den Dürrejahren, die jetzt hinter uns liegen und auch dem, was es in Schädlingen, Borkenkäfer und anderen bedeutet, haben ja die Landeszentrale für politische Bildung und die Evangelische Akademie in Neudietendorf und die regionale Netzstelle Nachhaltigkeitsstrategie in Mitte diese Veranstaltung im Augustinerkloster am 9. September angesetzt. Wie ist denn aus Ihrer Sicht zurzeit erstmal der Zustand, der Stand des Thüringer Waldes, bevor wir auf die Zukunft kommen?
Eigentlich braucht man zum Zustand des Waldes gar nicht mehr so viele Worte verlieren, weil man schon, egal in welchen Ecken man sich umschaut in Thüringen, man feststellen muss, dass nahezu, eigentlich kann man sagen, alle heimischen Baumarten momentan doch gravierend unter den zwei Extremjahren 2018, 2019 und auch der noch immer anhaltenden großen Trockenheit 2020 leiden und das sieht man A, am Erscheinungsbild der Bäume, eben wir haben jetzt schon deutlich verbraunte Blätter, was eigentlich schon wie Herbst aussieht und natürlich auch Schadinsekten, die dann, sobald die Bäume geschwächt sind, natürlich auch sich verstärkt vermehren und eine zusätzliche Gefährdung für unsere Bäume darstellen. Und das geht über den Thüringer Wald mit den Fichtennadelwäldern und den Fichtenmischwäldern los, bis natürlich auch in die Laubwald, in die Buchenwaldregionen, wo auch die Buche extrem unter der Trockenheit der letzten zweieinhalb, fast drei Jahre zu leiden hat.
Mhm. Das heißt aber, ich versuche mich da so den positiven Strang da drin trotzdem zu sehen, das heißt aber Laub- oder Laubmischwaldbestände, die den ja seit Jahrzehnten auch vorgenommenen Waldumbau schon ja charakterisieren, kommen trotzdem noch einen kleinen Tacken besser dabei weg. Das heißt also, den Waldumbau zu machen oder den begonnen zu haben, war trotzdem der richtige Weg und muss nur konsequenter weiter begleitet werden? Oder stehen wir einfach vor massiven Baumartenwechsel auch?
Der Begriff Waldumbau assoziiert ja bei den forstlichen Laien oftmals einen kompletten Wechsel von einer Baumart A zu einer Baumart B. Das ist natürlich nicht mit dem Waldumbau verbunden, sondern bei uns bedeutet Waldumbau immer die Anreicherung der Baumartenpalette, des Pflanzen, das Säen, das Nutzen von Naturverjüngung, um möglichst viele Baumarten in den Wäldern zu sichern, zu erhalten und zu fördern. Und das ist eigentlich die sicherste Maßnahme, die wir aus jetziger Sicht auch jedem empfehlen können und die wir auch konsequent in vielen Teilen durchführen. Das heißt, das Setzen auf viele Baumarten in den Wäldern streut das Risiko für unsere Wälder und kann damit so ein bisschen auch die Gefahren oder die Herausforderungen, vor denen wir jetzt stehen, doch abmildern. Und wir sehen es eigentlich sehr schön. Es gibt eben Baumarten, die kommen noch relativ gut mit der Trockenheit klar. Das sind unsere Edellaubbaumarten, das sind die Wildobstarten, das sind viele Sorbusarten, also Eberesche zum Beispiel, Elsbeere ist eine wichtige Baumart, Mehlbeere, aber auch die Hainbuche und auch die Lindenarten sind sehr robust, was die Trockenheit angeht, sodass man sagen kann, mit so einer Vielfalt im Wald schaffen wir auch eine gewisse Pufferung von Extremereignissen.
Wie wirken sich denn die Nutzungskonkurrenzen, die im Wald jetzt, also von Holzwirtschaft über Tourismus, über die, jetzt ja gerade bei diesem Wetter gehe ja ich auch lieber in den Wald, wo es nochmal schöner kühler ist als jetzt in der Gründerzeit in der Stadt Erfurt, also rein fast schon unter Wohlbefindensgründen. Wie wirkt sich denn das aus? Ist das auch wahrzunehmen, dass der Wald gerade trotzdem mehr geschätzt wird?
Auf alle Fälle. Wir freuen uns und man sieht es ja auch, dass viele Menschen in den Wald gehen. Das stellt uns natürlich auch immer vor Herausforderungen, weil überall da, wo wir tätig sind, gerade was auch noch die Sanierung von Schadholz, also von Waldgebieten, wo wir mit dem Borkenkäfer zu kämpfen haben, gerade in so einen Gebieten ist natürlich immer Leib und Leben zu schützen. Das heißt, je mehr Besucher da sind, umso sorgfältiger, umso vorsichtiger können alle forstlichen Maßnahmen nur laufen. Nichtsdestotrotz sind wir froh, dass die Menschen in den Wald gehen. Von einer Nutzungskonkurrenz würde ich dort gar nicht sprechen, sondern man muss nur Verständnis für die jeweilige andere Seite haben. Und dementsprechend ist auch unser Anliegen auch zu vermitteln, warum sind wir jetzt gerade forstlich im Wald tätig, wo doch der Besucher eigentlich Ruhe und Entspannung sucht und wir jetzt dort doch teilweise eben mit Motorsägen oder Maschinen tätig sind.
Jetzt haben wir das ja aus dem Zustand der aktuellen Situation heraus besprochen. Jetzt hatten Sie ein Stichwort auch, mit dem Sie selber wissenschaftlich zu tun haben, Forstgenetik mit angesprochen. Vor ein paar Jahren, ich kann es an dem Beispiel vielleicht am besten deutlich machen, hieß es ja, dass die alte Bergulme, ne, die Ulm stark von dem Ulmsplintkäfer und dem Pilz im Zurückgang und Aussterben betroffen, möglicherweise resistent ist und nachgezogen wird. Einfach auch als genetische robuste Geschichte. Wie weit ist denn eine Wahrscheinlichkeit da, dass tatsächlich jetzt in den Bäumen, die mit diesen Verhältnissen klarkommen, die ein oder andere genetische Variante einer Linde, einer Elsbeere oder etwas tatsächlich widerstandsfähiger ist? Wird da gezielt so nach gesucht oder wird eher gezüchtet?
Es wird viel stärker gesucht. Das Themenfeld Genetik in der Forstwirtschaft ist zwar auch schon viele Jahre in der Forschung platziert, aber wir merken eben, dass wir noch sehr viel an Wissen generieren müssen, dass wir noch sehr viel lernen müssen. Aber es zeigt sich schon, dass das auch in der Genetik gewisse Anpassungspotenziale stecken, dass also die Baumarten schon auch lernen können, mit Wassermangel umzugehen. Es geht natürlich nicht innerhalb von 14 Tagen oder 3 Monaten, sondern es braucht auch immer jede neue Saatgut, also jede neue Samenproduktion bedeutet wieder ein kleiner Schritt vielleicht in diese Richtung. Da sind wir in der Forschung aber wirklich stärker eher im Suchen als denn im Züchten, sondern es geht eher darum, Bestände zu selektieren, die gut mit Trockenheit klarkommen und herauszufinden, warum kommen sie gut klar. Und ist dieses Saatgut aus den Beständen vielleicht prädestinierter und geeigneter für zukünftige Waldumbaumaßnahmen?